Also wir machen im Text weiter. 1. Mose 2, Vers 15 ist die Grundlage für die heutige Predigt, aber es gibt trotzdem eine Themenpredigt. Es geht nämlich heute um die Arbeit. Es geht um das Wesen der Arbeit, um den Wert der Arbeit und ich habe die Predigt überschrieben mit zum Schaffen geschaffen. Ja, die Schwaben gehen ja schaffen, die gehen nicht arbeiten, die gehen schaffen. Aber die Hessen verstehen das auch, dass wir zum Schaffen geschaffen sind. Ja, das war original schwäbisch. Also, da folgende Szene. Drei Bauarbeiter sind dabei, Steine zu schleppen, als ein Vorübergehender sie anspricht. Er fragt den ersten Arbeiter, was tun Sie da? Ich schleppe Steine, brummt der und sieht dabei nicht einmal auf. Dann fragt er den Nächsten, und was machen Sie? Seufzend antwortet der, ich muss Geld verdienen, um meine große Familie ernähren zu können. Und schließlich wird auch der dritte Arbeiter gefragt, und was tun Sie? Und der blickt auf den Fragenden, dann auf das Bauwerk und sagt leise, ich baue mit an einem Krankenhaus. Drei Menschen, die das Gleiche tun und drei Motive, warum sie es tun. Welcher von den dreien wird wohl am Abend am zufriedensten nach Hause gehen? Der, der nur Steine geschleppt hat, wird zwar müde ins Bett fallen, aber irgendwie unzufrieden, weil er keinen Sinn in seinem Tun entdeckt hat. Und der, der für seine Familie sorgt, wird vielleicht am Abend um eine kleine Sorge erleichtert sein, denn er kann seinen Lieben wieder Nahrung und Kleidung und Wohnung bieten. Und der, der das Krankenhaus baut, nach einer anderen Version dieser Geschichte ist es eine Kathedrale, soll passiert sein, als man Cathedral da in London gebaut hat. Wie heißt sie schnell wieder? Genau. Also das gibt eine andere Variante der Geschichte. Also der, der die Kathedrale baut oder das Krankenhaus, der hat das Ziel seines Tuns im Auge und kann am Abend sicher feststellen, dass er diesem Ziel wieder einen kleinen Schritt näher gekommen ist. Mit welchem der Motive gehst du morgen früh wieder an deine Arbeit? Oder für die Schichtler, vielleicht heute Nachmittag in die Spätschicht oder heute Abend in die Nachtschicht. Gehörst du zu den Steineschleppern, die ständig auf die Uhr schauen mit dem Gedanken, wann ist endlich wieder Feierabend, wann ist endlich wieder Wochenende? Oder wartest du nur auf das Monatsende, um zu sehen, was auf deinem Konto eingegangen ist? Glücklich bist du zu preisen, wenn du mit dem Bewusstsein an die Arbeit gehst, an einem Werk zu arbeiten, das Sinn macht, einen Wert hat, dass du irgendwie am Großen und Ganzen mitwirkst. Ich erinnere mich an eine interessante Umfrage vor ein paar Jahren. Man hat Arbeitnehmer nach den 10 wichtigsten Dingen ihrer Arbeit gefragt. Die Arbeitgeber hat man dann ebenfalls das Gleiche gefragt mit dem Sinn, dass sie ausdrücken, was sie meinen, was den Arbeitnehmern am wichtigsten ist von diesen 10 Sachen. Und das Ergebnis war, die Arbeitgeber dachten, dass das Wichtigste für die Arbeitnehmer das Gehalt wäre. Das stand an oberster Stelle bei den Arbeitgebern. Aber die Arbeitnehmer sahen das ganz anders. Bei ihnen rangierte das Gehalt erst an 5. Und war für sie am allerwichtigsten. Und dann kam irgendwann auch noch die gute Atmosphäre und die gute Arbeitsumgebung und erst, wie gesagt, an 5. oder 6. Stelle war für die Arbeitnehmer das Gehalt am wichtigsten. Und ich muss sagen, von meiner Arbeitnehmertätigkeit heraus kann ich das insoweit bestätigen. Ja, ich habe nicht jeden Abend geguckt, oh, jetzt hast du wieder 50 Euro verdient. Oder am Monatsende auf dem Kontoauszug, oh, toll. Ja, das war eigentlich Nebensache, ja, dass die Arbeit, dass man was Vernünftiges tun konnte, das war viel wichtiger. Nun kann aber nicht jede Arbeit den Eindruck vermitteln, irgendwie am Großen und Ganzen mitzuwirken. unser Schaffen, sind wenigstens die, die die Bibel kennen, dann fällt uns sofort ein Folgendes: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Verflucht sei deinetwegen der Erdboden. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut deines Feldes essen. Wir empfinden Arbeit als Folge des Sündenfalls. Wir spüren den Fluch, der die Folge war. Hätte doch mal Eva die Frucht an dem Baum dagelassen, wo sie hingehört hätte. Aber wisst ihr, das ist im wahrsten Sinne des Wortes zu kurz gegriffen. Gott hat nicht die Arbeit verflucht, sondern er hat den Erdboden verflucht. Er hat den Ackerboden verflucht. Die Umstände, das Umfeld, die Bedingungen, die sind mit einem Fluch belegt, nicht die Arbeit. Wenn wir den wirklichen Sinn und den Wert der Arbeit ergründen wollen, müssen wir in der Bibel noch ein wenig weiter nach vorne greifen. Die Arbeit ist eine Idee aus dem Paradies. Die Arbeit ist ein Segen. Wer war denn der erste Arbeiter? Das war doch Gott selbst. Gott ist ein Schaffer. Bereits das dritte Wort in der Bibel spricht davon. Am Anfang schuf Gott. Nochmal an die Technik. Irgendwie schallt und ist nicht gut, oder? Könnte man das ein bisschen besser machen? Okay. Im Anfang schuf Gott. Gott arbeitet. Gott ist kreativ. Das ganze erste Kapitel ist voll davon, dass Gott tut und schafft und macht und formt. Wir haben keinen Gott, der den ganzen Tag im Schaukelstuhl sitzt und Engelsgesänge zuhört. Wir haben einen Gott, der schafft und arbeitet, der kreativ und produktiv ist. Und das bis heute. Der Jesus hat den Juden gesagt: Mein Vater ist ständig am Werk und deshalb bin ich es auch. Nur ist Gott heute nicht mehr in dem Sinn am Schaffen, wie er es am Anfang gewesen ist. Heute hat er was anderes zu tun. Heute hat er Mühe mit unserer Sünde. Jesaja steht: Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Da ist heute Gott am Schaffen. Und am Ende seines Schaffens, am Anfang, als er die Welt erschuf, als alles fertig war und alles gut war, dann dachte er sich, so denke ich mir, dass er sich dachte. Ich meine, er hatte von Anfang an einen Plan, aber ich denke mir mal, er hat sich gedacht: Was nun? Was mache ich nun mit diesem Werk? Für wen könnte dieses Werk denn sein? Er wollte seine Freude über das Werk mit jemandem teilen. Und so schuf er den Menschen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er ihn. Und dann geht es noch weiter. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und nun kommen wir zum heutigen Text. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hatte alles vorbereitet. Er hatte alles wunderbar geschaffen. Und er hatte nicht nur die Grobarbeit gemacht, sondern sogar die Feinarbeit. Und der Mensch ist heute seit Jahrhunderten bereits dabei zu forschen um diese Feinarbeit Gottes. Aber die Bibel sagt auch, er wird es niemals erforschen. Im Prediger Kapitel 8, Vers 15, da heißt es: Da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. Da gibt es mittlerweile viele Weise, die meinen, sie hätten es ergründet. Aber die Bibel sagt, sie werden es nicht wirklich ergründen. Mit mehr Fragen, die sie klären, umso mehr Fragen werden aufgeworfen werden. Also er hat nicht nur die Grobarbeit geleistet, sondern auch die Feinarbeit. Er hat die Vorarbeit geleistet. Und nun setzt er den Menschen in dieses Werk ein und sagt ihm, mach weiter. Mach weiter damit, was ich dir hier gegeben habe. Jetzt darfst du wirken. Jetzt darfst du arbeiten. Jetzt darfst du gestalten. Mach was draus. Pass aber auf, dass du nichts kaputt machst. Aber mach was draus. Und mir fiel dazu ein Bild ein, was so schön in die vorweihnachtliche Zeit hineinpasst. Da ist eine Mutter, die nimmt Mehl und Zucker und Wasser und weiß ich was und macht einen Teig. Sie stellt einen Teig her, sie mischt und rührt und knetet. Und dann dürfen die Kinder ausrollen, dürfen ausstechen und dürfen formen und gestalten. Und heraus kommen leckere Plätzchen. Oder der Vater ist im Baumarkt gewesen, hat Material eingekauft, Bretter zugeschnitten. Und nun darf der Sohn ein Futterhäuschen bauen. Ist das nicht ein Bild dafür, wie Gott es mit den Menschen gemacht hatte? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Wir sehen als erstes nun Adam, der arbeitende Mensch. Der Mensch wurde in der Ebenbildlichkeit Gottes erschaffen. So wie es zum Wesen Gottes gehört, kreativ zu sein, zu schaffen, so gehört es zum Menschsein des Menschen, kreativ an der Gestaltung seiner Umwelt und seines Umfeldes und seines Bereiches mitzuwirken. Wie Gott den Menschen zum Anbeter geschaffen hat, so hat er ihn auch zum Arbeiter geschaffen. In der Arbeit erfährt der Mensch Erfüllung und Befriedigung. Und das trotz der widrigen Umstände, die mit der Arbeit nach dem Sündenfall verbunden sind. Und das merkt der Mensch aber meistens erst dann, wenn er die Arbeit verloren hat, wenn er nicht mehr arbeiten kann. Mit zu den größten Sorgen der Menschen, die man immer wieder hört, da gehört es, krank zu werden oder arbeitslos zu werden. Ein sicherer Arbeitsplatz ist ein ganz hohes Gut heute bei den Menschen. Ich denke, dass es dabei nicht in erster Stelle um die finanziellen Probleme geht, die in so einem Zusammenhang passieren können, dass die im Vordergrund stehen mit der Arbeitslosigkeit, sondern die Perspektivlosigkeit, die Nutzlosigkeit, das ist das, was den Menschen zu schaffen macht. Man weiß nicht mehr, wofür man da ist, was das Leben noch für einen Sinn hat. Man fällt in ein tiefes Loch. Jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, ein Lied davon zu singen. Ich bin einmal in meinem Leben arbeitslos gewesen, aber in einer relativ kurzen Zeit nur und im Umbruch. Ich war dabei, eine Ausbildung zu machen, einen höheren Titel da zu erwerben. Das heißt also, die Alten, nach meiner alten Qualifikation, die wollten mich nicht mehr, weil sie wussten, ich strebe was anderes an. Und die Neuen, die mich hätten brauchen können, die wollten mich auch noch nicht, weil ich es noch nicht hatte. Ja, für mich war das ein paar Monate. Aber trotzdem, obwohl ich genau wusste, ich kriege mit Sicherheit wieder eine Arbeit, war es eine blöde Situation, ja, arbeitslos zu sein. Aber wie viele von uns haben das alles schon bis zur bitteren Neige durchgemacht, was es heißt, arbeitslos zu sein. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, ja, man fällt in ein tiefes Loch. Wie ich bereits gesagt habe, hat Gott die Vorarbeit geleistet. Er hat den Ausgangspunkt geschaffen. Es ist interessant, dass Gott jemand mit einbeziehen wollte, der den Erdboden bebaut und bei der Erzeugung der erforderlichen Nahrungsmittel mithilft. Menschen sind Verwalter der Schöpfungsgaben Gottes und sollten ihre Gaben gemäß seinem Gebot einsetzen. Gott und Mensch arbeiten zusammen. Denn Gott setzte Adam in den Garten, um den göttlichen Auftrag erfüllen zu können. Er sollte den Erdboden bebauen und pflegen. Diese Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen hat Matthias Claudius in einem Gedicht ausgedrückt. Und das ist vertont worden und wir kennen es als ein bekanntes Erntedanklied. Dort heißt es, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des höchsten Hand. Und wenn wir wissen, wie vor 25 und mehr Jahren noch ein paar Kilometer weiter von hier dann große Transparente am Mähdrescher waren, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, ja, dann wissen wir, wie sehr der Mensch das pervertiert hat. Und trotzdem hat Gott Wachstum und Gedeihen geschenkt, auch die paar Kilometer weiter. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des höchsten Hand. Kleine Episode, ein Ruheständler, der in einer Stadt lebte, war es leid, ein hässliches, unbebautes Grundstück zu sehen, wenn er täglich spazieren ging. Daher bat er den Eigentümer um die Erlaubnis, dort einen Garten anlegen zu dürfen. Es nahm Tage in Anspruch, um den aufgehäuften Müll abzutransportieren. Die Bereitung des Bodens dauerte noch länger, doch der Mann arbeitete unverdrossen. Im nächsten Jahr war die Parzelle ein Ort pulsierenden Lebens und eine Augenweide, von der jeder Notiz nahm. Gott hat ihnen zweifellos ein schönes Grundstück gegeben, sagte ein Besucher, als er die Blumen und die Gartengestaltung bewunderte. Ja, erwiderte der emsige Gärtner, doch sie hätten dieses Grundstück mal sehen sollen, als es Gott noch alleine gehörte. Die Antwort war recht klug, ja, und keineswegs überheblich und ließ auch keine Unehrerbietigkeit erkennen. Gott, der das Endergebnis bestimmt, nämlich einen schönen Garten mit Blumen, die das Herz erfreuen oder mit guten Früchten, die zur Nahrung dienen, die gut schmecken, dieser Gott hat auch festgelegt, wie dieses Endergebnis erreicht wird, nämlich durch fleißige Arbeit, durch das Werk seiner Geschöpfe. Wisst ihr, man kann Weizenkörner direkt verspeisen, aber zermahlen, mit Zutaten versehen und als schönes Brot gebacken, schmecken sie mal nur viel besser. Vor kurzem habe ich eine Reportage gesehen, wie was für Arbeit es macht, ein mit Natursauerteig gebackenes Brot im Holzofen gebackenes Brot, wie viel Arbeit das macht. Und der Marcel, der hat mir das dann bestätigt, dass das viel Arbeit macht, so ein Brot zu backen. Arbeit ist kein Fluch, sondern vielmehr eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten einzusetzen, indem wir für Gott arbeiten und treue Verwaltung seiner Schöpfung sind. Nachdem der Mensch gesündigt hatte, wurde die Arbeit erschwert. Doch das war nicht Gottes ursprüngliche Absicht. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten, wobei wir herausfinden müssen, was wir nach Gottes Willen mit unserem Leben in dieser Welt zum Nutzen anderer und zu seiner Ehre tun sollen. Eines Tages möchten wir vor Gott stehen und wie der Herr Jesus sagen können, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das war Adam, das arbeitende Wesen. Jetzt betrachten wir kurz Adam, das verantwortliche Wesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Gott pflanzte seinen Garten in Eden im Osten. Eden bedeutet entweder Wonne oder gut bewässerter Ort und lässt erkennen, dass dieser Garten ein Paradies aus Gottes Hand war. Die Bibel berichtet von 4 Flüssen, die durch diesen Garten flossen. Wir wissen heute nicht mehr, was das für Flüsse waren. Und auch die beiden, die da genannt sind und die es heute noch gibt, Euphrat und Tigris, wissen wir nicht, ob die damals wirklich an der Stelle flossen, wo sie heute fließen. Wir werden im Text an den Punkt kommen, wo Gott die Erde verteilte. Ja, das kommen wir dann irgendwann dazu. Das heißt also, das, was die Wissenschaft beobachtet heute, dass es verschiedene Platten gibt und dass die sich verschoben haben, das ist durchaus biblisch. Ja. Es gab einen Punkt, wo Gott gesagt hat, das kommt jetzt hier hin, das kommt dahin, so stelle ich mir es vor. Das tun wir da runter und das da hoch. Ja. Und dann fing es an zu driften und das ist das, was heute beobachtet werden kann. Ja. Also wo diese Flüsse flossen, oder das wissen wir heute nicht mehr, wir wissen nicht mehr, wo der Garten Eden war. Aber die biblische Geschichte beginnt mit einem solchen schönen Garten und der gut bewässert war, eben von 4 Flüssen. Aber das war auch ein Ort, in dem der Mensch dann auch sündigte und diesen Garten verlassen musste. Und die Bibel schließt auch wieder mit einem gartenähnlichen Bild. In Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5, schlagen wir mal auf. Ganz am Ende. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 5, da lesen wir. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Wieder ein gartenähnliches Bild. Und auf dem Weg in diesen Garten, dazwischen steht wieder ein Garten, ein anderer Garten, der Garten Gethsemane. Dort hat sich einer bereit erklärt, den Fluch, der auf der Sünde, auf der ganzen Menschheit lag, auf sich zu nehmen, sich dem Willen des Vaters zu unterstellen und sich diesem Willen auszuliefern. Unser Herr Jesus. Der Weg führt aus diesem Garten heraus auf einen Hügel, den Hügel Golgatha, wo er die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm und den Fluch, die Trennung von Gott, beseitigte. Und dann geht der Weg vom Hügel Golgatha wieder in einen Garten. In einen Garten, in dem ein neues Grab war, in das noch keiner gelegt war. Aber nach 3 Tagen war dieses Grab leer. Und nun ist uns der Herr Jesus vorausgegangen, um uns Wohnungen zu bereiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese unmittelbar in der Nähe des Stromes mit dem Wasser des Lebens liegt und in unmittelbarer Nähe des Baumes des Lebens. Aber der Herr Jesus hat uns nicht alleine zurückgelassen. Er hat uns einen Tröster, einen Beistand gegeben, der in Bezug auf unser Thema noch wichtig ist. Aber noch einmal zurück zum Garten Eden. Der Mensch musste ihn verlassen. 1. Mose 3, Vers 23. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Und dann wird der Auftrag, den Garten zu bebauen, nochmal wiederholt, erneuert. Er schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Es bleibt dabei. Der Mensch hat weiterhin den Auftrag, den Erdboden zu bebauen. Die Arbeit ist geblieben. An dieser Textstelle fehlt aber das Wort bewahren. Was ist daraus geworden? Zunächst bleibt festzustellen, dass das, was Adam bewahren sollte eigentlich, das Paradies, den Garten Eden, das war nun durch seine Sünde zerstört. Ab diesem Zeitpunkt seufzt die ganze Schöpfung und wartet auf die Erlösung. Der Mensch hat also mit seiner Sünde das Zerstörungswerk der Schöpfung Gottes bereits begonnen. Ich möchte aber nicht so weit gehen aus dieser Tatsache, dass jetzt an dieser Stelle das Wort bewahren fehlt, zu schließen, dass wir nun mit seiner Schöpfung umgehen könnten, wie wir wollten. Die Menschen sollen an dem von Gott Gemachtem seine ewige Kraft und Göttlichkeit wahrnehmen und schauen. Und deshalb werden wir daran arbeiten, auch seine Schöpfung weiterhin zu bewahren. Auch das ist eine Art Arbeit. An dieser Stelle ist sicherlich Weisheit gefragt. Kommen wir nun zu einer Anwendung. Arbeit als Anbetung. Was wir bisher gesehen haben, Gott hat den Menschen nicht nur für den Sonntag, für das Ausruhen geschaffen, für das Chillen, sondern Gott ist auch geschaffen für den Montag und den Dienstag und den Mittwoch, den Donnerstag und so weiter. Die Arbeit ist Teil des Menschseins. Die Arbeit ist Teil deines Menschseins. Die Arbeit ist Teil deiner und meiner Berufung. Und dazu noch ein ganz wichtiger Teil. Wir haben gesehen, dass die Sünde in die Welt gekommen ist und unser Arbeitsleben dadurch mit einem Fluch belastet wurde. Wir haben aber auch gesehen, dass einer gekommen ist, diesen Fluch hinwegzunehmen. Unser Herr Jesus. Er ist uns in allem ein Vorbild geworden. Bevor er mit 30 Jahren begann, seinen öffentlichen Verkündigungs- und Erlösungsdienst zu beginnen, bis dahin hat er im elterlichen Betrieb als Zimmermann gearbeitet. Er hat gesägt, gehobelt, geschleppt, gemessen, geschwitzt. Als ich mal jemandem unsere Bekehrungsgeschichte erzählt habe, Inge und meine, dass wir uns am gleichen Tag unabhängig voneinander bekehrt haben, da hat ein Bruder gesagt, Martin, der Herr Jesus war Zimmermann, der konnte messen. Das war Maßarbeit. Also unser Herr Jesus hat, bis er 30 geworden ist, im Betrieb seines Papas, im Betrieb als Zimmermann gearbeitet. Und die Arbeit war sicherlich mühsam. Er hat den Weg mit Dornen und Disteln kennengelernt. Aber auch seinen geistlichen Verkündigungsdienst, in dem ist er uns auch ein Vorbild geworden und gewesen. Er hat sich nicht geschont, selbst als einmal Urlaub angesagt war, erwarteten ihn die Menschenmassen und aus war's mit der Erholung. Die Arbeit ging weiter. Ihn haben wir hoffentlich kennengelernt, den Herrn Jesus. Ihm haben wir hoffentlich unser Leben anvertraut und unser Leben ihm übergeben. Deshalb können wir mit Paulus sagen, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und daher brauchen wir nicht mehr zu wandeln wie die Nationen in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen ihrer Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Wir wissen es besser. Wir haben einen Beistand, den Heiligen Geist, der allezeit bei uns ist und uns anders leben lässt als die, die ihn nicht haben. Das Zitat war aus dem Epheserbrief und ein paar Verse weiter im Epheserbrief. Wir schlagen mal auf, Epheser Kapitel 6. In diesen Versen wird Paulus im Hinblick auf die Arbeit sehr konkret. Epheser Kapitel 6. Ab Vers 5. Ich lese hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Vers 6. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Sklaven wurden damals teilweise auch ausgenutzt und misshandelt. Aber ansonsten war es ein sehr typisches Arbeitsverhältnis, dieses Sklavenverhältnis. Und nicht immer so tyrannisch, wie es heute in unseren Köpfen steckt. Wir haben heute ja, Gott sei Dank, dürfen wir wirklich sagen, viel mehr Rechte und Freiheiten mit unserer Arbeit. Beim Urlaub wird weitergezahlt, bei Krankheit wird 6 Wochen weitergezahlt. Wir haben Kündigungsschutz, es ist uns vieles geschenkt worden, was die damals nicht hatten. Da gab es keine Arbeit, kein Geld, aus die Maus. Also wir haben heute viel mehr Rechte und Freiheiten. Aber Paulus ist klar, Jesus kennen macht einen Unterschied im Arbeitsleben. Es sagte mal ein Christ zu seinen Kollegen, ihr könnt aufhören zu arbeiten, wenn der Meister weg ist. Mein Meister ist immer da. Paulus sagt aber mehr als nur, jetzt seid aber fleißig. Er sagt doch letztendlich, dass unser Arbeitsalltag Anbetung ist, oder? Er sagt und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Was möchte Gott von den Arbeitern und den Angestellten und den Hausfrauen und den Selbstständigen und den Schülern und was möchte Gott von ihnen? Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wir dienen letztlich dem Herrn. Ist das nicht Gottesdienst? Warum dienen wir Gott, wenn wir beispielsweise Reifen bauen oder Päckchen einpacken oder eingehende Materialien auf Qualität überprüfen, wenn wir Gabelstapler fahren, Buchführung machen, Steuererklärungen ausfüllen? Zu dem letzten Punkt. Von allen meinen Steuererklärungen, die ich mal ausgefüllt habe, gibt es nichts mehr. Die sind alle im Schredder verschwunden. Irgendein Schreiner, der einen Schrank gebaut hat, der kann immer noch sagen, seiner Frau, guck mal, den Schrank habe ich gebaut. Aber meine Arbeit, die ist alle im Schredder verschwunden. Habt ihr trotzdem gerne gemacht. Wie dienen wir letztlich dem Herrn? Das ist doch Gottesdienst. Wir dienen Gott mit all unserer Arbeit, weil wir damit Gottes Welt verwalten und Gottes Welt gestalten, weil wir seinen Auftrag erfüllen, nämlich den Ackerboden zu bebauen und auch die Welt davor bewahren, ins Chaos, in den Abgrund zu stürzen. Ist euch mal der Gedanke gekommen, dass eine Kassiererin bei Aldi auch einen Dienst tut? Dass die Leute, die beim Rewe die Regale einräumen, Gottes Werkzeuge sind, um euch zu versorgen? Siehst du, wie deine Aufgabe ein Teil von Gottes Projekt ist? Siehst du den Wert, den Gott deiner Arbeit gibt? Arbeit kann Anbetung sein. Arbeit soll Anbetung sein. Und Arbeit kann Gottesdienst sein und Arbeit soll Gottesdienst sein. Es ist zwar nicht die einzige Art des Gottesdienst. Ehe, Familie, Gemeinde und so weiter sind auch Gottesdienst und sind wirklich wichtig. Aber der Arbeitsalltag ist nicht die ungeistliche Ausnahme. So nach dem Motto, endlich fertig mit Arbeit, jetzt kann ich wieder Gott dienen. In Familie oder in der Gemeinde. Wenn du denkst, Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und Montag gehe ich an die Arbeit, dann stimmt was nicht. Dann denkst du da falsch. Dann hast du irgendetwas nicht verstanden. Im Bewusstsein dieser Tatsache befestigte die Frau eines bekannten Predigers als Wahlspruch über ihrer Spüle hier dreimal täglich Gottesdienst. Und siehst du auch dann keine konkrete Auswirkung deiner Arbeit und keinen Sinn und denkst, was mache ich, was macht das schon, ob ich das nun tue oder nicht tue? Es interessiert auch keinen. Ich hatte einen Kollegen jahrelang vor mir sitzen, der hat immer gesagt, ob ich das jetzt mache oder in China fällt ein Sack Reis um. Das interessiert keinen. Doch, es interessiert einen. Es interessiert den Herrn Jesus. Und er wird dir deinen Lohn dafür geben. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen, um einen Arbeitnehmer oder einen Arbeitgeber, übersetze ich mal, um einen Angestellten oder einen Selbstständigen. Für ein treues Arbeiten an einem Werkzeugteil bekommst du vielleicht keine Sonderzulage. Bei dem Herrn Jesus schon. Ein aufgeräumtes Wohnzimmer, eine gebügelte Hose, wird dir vielleicht keiner aus deiner Familie danken. Der Herr Jesus schon. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe von Aspekten über das Arbeiten zu betrachten. Dass wir beispielsweise dadurch nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse für unsere eigenen Bedürfnisse sorgen, sondern dass wir auch anderen, die in Not sind, dadurch helfen können. Im Timotheusbrief, Thessalonicher Brief, wird geschrieben, dass ein Müßiggänger, der nicht arbeiten will, als unordentlich und ungehorsam bezeichnet wird und auch nicht essen soll. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Der Peter hat es auf Schwäbisch am Anfang gesagt. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das war ein Sprichwort, was meine Mutter gern oft zitiert hat. Und es ist wahr. Denken wir an David, der sich auf dem Dach seines Hauses langweilte, während andere im Kampf standen. Ihr wisst, was daraus geworden ist. Aber wir müssten auch darüber sprechen, wie ist es mit einem, der arbeitslos geworden ist und krank geworden ist und nicht mehr arbeiten kann. Im Thessalonicher Brief geht es darum, dass einer nicht arbeiten will. Aber wir haben auch die Situation, dass einer nicht mehr arbeiten kann. Und wir hätten darüber reden können, dass wir in Ewigkeit arbeiten werden. Wir haben gelesen, dass wir dienen und dass wir herrschen werden. Also die Arbeit wird mit unserem Tod nicht vorbei sein. Auch in Ewigkeit werden wir arbeiten. Ich will zum Schluss kommen. Wir alle erfahren eine gewisse Zufriedenheit, wenn wir gut arbeiten, weil wir nämlich zum Schaffen geschaffen sind. Wir alle leiden unter den Dornen und Disteln, weil wir Sünder sind. Wir kämpfen damit, entweder zu viel oder zu wenig zu arbeiten. Wir kämpfen mit schwierigen Kollegen und wir kämpfen damit, nicht selber ein schwieriger Kollege zu werden. Wir kämpfen damit, mit all diesen Dingen, die unsere Arbeit belastet und schwierig machen. Aber weil Gott uns so geschaffen hat, macht Arbeiten Sinn. Und aber weil wir Gott ausgeschlossen haben, weil wir gesündigt haben, macht uns aber auch Arbeit Mühe. Wir Christen haben eine andere Perspektive. Wir dienen nicht nur unserer Firma. Wir dienen mit unserer Arbeit auch dem Herrn Jesus. Wir erfüllen seinen Willen für uns. Wir sind seine Angestellte, wir sind seine Diener. Und ein Teil unserer Aufgabe ist es, unseren Job zu machen und ihn gut zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch morgen einen guten Gottesdienst. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freuden, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Amen.
Ja, vielen Dank, Martin. Wir wollen noch ein Lied singen. Komplett. Wir wollen noch das Lied singen 396. 396 macht hoch die Tür. Die Tor macht weit und dann ist der Gottesdienst offiziell beendet.
Kontakte. Da könnte man es auch ganz da drüben renovieren lassen.
Aber Kontakte in Facebook?
Ja, ist ja gerade. Der ist ja Pole. Ja. Immer jemand, der das macht. Also, der Mike hat ja zurückgeschrieben, wenn dann richtig. Also, das sehe ich auch so. Also, mit neu lackieren und ja, den vergoldeten Rahmen. Ich frage, wie viel Aufwand das ist, den neu zu lackieren. Weißt du, ist der angemalt? Ist das in mehreren Farben?
Was? Ich wollte eigentlich die Bilder mitnehmen. Ich denke, das ist ein.
Weil. Ah, ja.
Aber ich weiß nicht, meinst du, man muss innerlich das auch alles schick machen?
Schick?
Also
wenn, dann würde ich ihn einmal richtig aufhübschen, weil der wird dann in den nächsten Jahren nicht aufgehübscht. Wenn hier erstmal steht, dann steht er, wird nur noch bestimmt.
Nur, die machen ja standardmäßig schreiben, und sind das neue auch in den
Was, wenn das?
Wenn das vergoldet ist, dann würde ich das nicht machen. Aber man kann ja trotzdem, also, keine Ahnung, innerlich das, ich glaube, das ist Holz, oder?
Ja, du hast einen Stahlrahmen, der muss ja den ganzen Zug aufnehmen.
Ja.
Und der ist ja dann, also der Rahmen, der, das Holz nimmt den Zug nicht auf.
Nein, aber ich sage nur von innerlichsten, was du aufhübschen müsstest, wäre ja nicht nur dieser gusseiserne Rahmen, sondern auch.
Ja, gut, die Hämmerchen und so, das geht nicht alles neu machen. Aber halt Filz und so, das ist klar.
Hallo.
Na, ihr zwei?
Freue mich schon ganz toll.
Ja doch, ich habe ihn weitergeleitet, weil der hatte ja vorher schon immer. Was glaube ich jetzt? Der Mike, der ist, glaube ich, der hat sich stark verändert in der Einstellung. Vor 2-3 Jahren hätte er wahrscheinlich noch nicht so gesprochen, oder vor 5. Aber ich meine,
also
einen haben, ja. Ich glaube, der ist jetzt in Berlin ein bisschen, der ist jetzt ein bisschen hochgekommen in den Wald. Man sieht halt so ein bisschen. Wir sind jetzt in der Burbinghaus, den Soundcheck. Wir haben mal nach draußen gehen. Richtig kloppen, das mögen die Mikros nicht.
Das ist also wie mit
dem Kino. Genau, das ist wie mit dem Kino. Ja. Hier, guck mal, wenn wir spielen, dann spielen wir richtig, okay? Das ist das C und da kann man anfangen, zum Beispiel mit alle meine Entchen, mit der, wo die zwei schwarzen sind und da geht's los. Ja, und dann kannst du so anfangen.
Alle meine Entchen.
Jetzt du, hier geht's los. Ne, langsam, machen wir richtig. Machen wir richtig, Chris.
Der will gleich polyphon.
Ja, ja. Christa, du kannst das. Fang mal hier an, mit der Hand. Mach gut. Ja, dann machen wir jetzt aus. Nicht alles immer verstellen. Das
heißt,
du musst
das immer verstellen.
So, bis nachher. So, hey, Muxi, komm, stopp jetzt.